Das Jazzgespräch.
Ding Dong, willkommen beim neuen Jazzgespräch. Servus Dieter.
Servus Stefan und hallo da draußen, ihr Lieben.
Und hallo da draußen, ihr Lieben. Wir haben heute den Art Blakey zum Thema. Eine Folge, die, glaube ich, schon längst überfällig ist, weil Art Blakey gehört ja zweifellos zu den bekanntesten und wichtigsten Jazzmusikern des amerikanischen Jazz in den 50er und 60er Jahren. Ich habe aber eine Vermutung, warum wir erst jetzt diese Folge machen, aber dazu später.
Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hätte noch gerne eine ganz kurze Replik zu unserer letzten Sendung. Mich hat natürlich wie immer, wenn wir über Miles Davis sprechen, hat mir das inspiriert und ich bin drauf gekommen, dass ich zwei seiner frühen Platten irgendwie komplett aus dem Blick verloren hatte. Und die habe ich jetzt, da habe ich jetzt reingehört. Es handelt sich um das Miles Davis Quartett aus dem Jahr 1953 und 54. Übrigens durchaus auch möglich, dass man dass da gab es eine Reissue, dass man das wieder erwerben kann. Und dann die Platte Conception, die auf Prestige erschienen ist, auch ungefähr zur gleichen Zeit, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Das ist überhaupt eine große Empfehlung. Da spielt er zu, da sind mehrere Sessions, Swing, Cool Jazz Sessions, wo der Miles Davis mit Stan Getz, Jerry Mulligan, Lee Konitz, Sonny Rollins, Sue Sims bei ein oder mehreren Prestige-Sessions aufgespielt hat. Immer wieder in unterschiedlichsten Zusammensetzungen, ganz tolle Musik. Und wenn man das hört, wird einem erst bewusst, was der Miles Davis eigentlich in seinen musikalischen Schaffensperioden, wo mindestens drei, vielleicht sogar vier Brüche im besten Sinne sind, wo er seinen Stil komplett geändert hat, wie sehr sich der verändert hat in dieser Zeit. Und unser heutiger Musiker ist irgendwie das krasse Gegenteil davon, Stefan. Was meinst du?
Das krasse Gegenteil von sich verändern, meinst
ja,
du?
Ja, genau.
Ja, das fürchte ich auch.
Dass es das fürchte so ist.
Ja.
Er fürchtet es.
Also sagen wir es einmal so, um hervorzuheben, wir haben heute einen Schlagzeuger. Das ist, kommt ja auch nicht sehr oft vor. Wir hatten bisher nur einem Schlagzeuger aus Sendung gewidmet, nämlich dem Tony Williams. Das war die Folge 47. Insofern ist es natürlich auch eine Ausnahme, dass heute wieder ein Schlagzeuger dran ist. Es kommt auch nicht sehr, sehr oft vor in der Jazzgeschichte, dass ein Schlagzeuger Bandleader ist. Mhm. Also abgesehen von Tony Williams und ein paar früheren Drummern, eventuell dem Gene Krupa oder so weiter, fällt mir jetzt niemand ein, ja, der jetzt eine lange Bandleader-Geschichte hat. Ja, Billy Cobham vielleicht. Das weißt du besser. Und ich habe das Thema vorgeschlagen für heute. Vielleicht auch unbewusst, um es endlich hinter mich zu bringen. ich will jetzt gar nicht irgendwie negativ einsteigen in das Thema. Ich habe viele positive Aspekte jetzt wieder gefunden, aber irgendwie bleibt ein bisschen mein Unbehagen. Aber ich gebe mal das Wort an dich, weil du ja bist ja doch eher jemand, der von vielen Dingen immer das Positive rauszieht.
Das hast du aber sehr nett gesagt. Ja. Wenn er nicht gerade mit mir auf Sendung ist, dann sagt er, du lobst die Sachen ständig unkritisch über den grünen Klee. Heute war er nett, das finde ich wirklich sehr charmant. Nein, stimmt natürlich, ja. Und ich habe auch bei unserem Art Blake, du hast ihn ja schon genannt, Stefan, wirklich vieles gefunden, was höchst lobenswert ist. Aber nichtsdestotrotz, ich schließe mich dir an. Der Art Blake steht wirklich für Kontinuität. Und gäbe es nur lauter Musiker wie den Art Blakey im Jazz, dann würde ich genauso verzweifeln wie du. Und wir lieben ja unsere beiden großen, großen Musiker, den John Coltrane und den Miles Davis, sicher auch deswegen, weil sie eben alles ausgelotet haben. Nämlich zunächst haben sie es erfunden und dann teilweise, nämlich, und dann haben sie es ausgelotet, was man da mit diesem wunderbaren Vehikel Jazz alles machen kann. Und das hat Art Blakey eben nicht gemacht. An welchen Gründen es liegt, könnte man auch ausloten versuchen. Er war Autodidakt, hat zunächst einmal am Klavier begonnen und hat sich auch, glaube ich, das Schlagzeug selber beigebracht. Ja, muss jetzt nicht zwingend so sein, dass das der Grund war. Art Blake ist jedenfalls ein Musiker gewesen, der nämlich ein Schlagzeuger vor allem gewesen, der für den klassischen Rhythmus steht, was im Jazz ja auch nicht selbstverständlich ist, weil ganz, ganz viele Jazz-Schlagzeuger haben ja ihren Schlagwerken, auch wenn man so will, die harmonische und melodiöse Komponente abverlangt, weil du gerade den Tony Williams erwähnt hast, der war zum Beispiel so ein klassisches Beispiel dafür, dass eben auch Schlagzeug zu einem wirklichen fast Melodieinstrument werden kann. Der Art Blakey hat da irgendwo eine sehr, sehr wertkonservative Haltung gehabt und hat das Schlagzeug rhythmisch gespielt, sehr oft mit seinen Trommelwirbeln, wenn dann ein Übergang von einem Solo zum nächsten war. Also fast ein bisschen so wie Tambourin-Major, wie in der guten Blasmusikkapelle. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich auch da Werke von zeitloser Qualität entstanden. Und vor allem, er steht heute für genau das, was er sein Leben lang gemacht hat. Und über 10 Jahre finde ich großartig. Er steht für den Hardbop. Er ist für mich der Mr. Hardbop, ja, wie wenige andere.
Gut, jetzt haben wir es mit dem Wort Kontinuität ja schon angedeutet, was uns dann letztlich auch ein bisschen zu einer Kritik führen wird. Aber wer kann es ihm verdenken? Er war ja auch diese 10 Jahre oder auch darüber hinaus relativ oder sehr erfolgreich mit seiner Musik. Also warum was ändern, ne? Könnte man auch sagen.
Ganz richtig, ja. Ich meine, das könnte man jetzt natürlich über den Miles Davis auch sagen. Ich muss da immer an meinen lieben Onkel Selig denken. Also hat nicht Selig Kast, sondern ist leider schon verstorben. Oh ja. Der Igor, der gute, liebe Igor Sicker, ja, war selber Musikkritiker damals. Und ein großer Fan von der klassischen Musik, Mozart und Konsorten. Mozart war überhaupt sein großer Liebling. Und der hat auch den Miles Davis in der frühen Phase sehr geschätzt. Und war ihm eigentlich bitterböse, wie er dann angefangen hat, seine Stilbrüche zu machen. Der konnte schon nicht mehr mitgehen bei der modalen Phase von Miles Davis, wo es für uns beide ja fast erst anfängt. Ne? In diesem Sinne hat es wahrscheinlich ganz viele gegeben, die dem Art Blakey dankbar waren, dass er seinem Stil treu geblieben ist und diese Musik, auf die sich offensichtlich auch im Jazzbereich, wo man ja vielleicht gemeinhin schon ein bisschen anspruchsvollere Musikhörer verorten könnte, hat er natürlich denen, die sich irgendwo auf einen gewissen Stil eingeschworen haben, die vom Swing und vom Cool gerade die Kurve noch gekratzt haben zum Bebop. Der ist ja dann eh schon heftig gewesen, was Charlie Parker und die Ziggy Gillespie da aufgeführt haben, dieses nervöse, hektische Gedudle. Da ist ja schon grenzwertig gewesen für einige. Und in dem Sinn ist ja eigentlich der Hardbop eine Rückkehr an die Wurzeln, weil er wieder sehr bluesig, funkig in einem klassischen Sinne war und eigentlich sehr nachvollziehbar.
Ja, das erleben ja viele Musiker, die ihren Stil ändern, ja, dass sie viele alte Fans verkraulen, aber dafür auch neue dazugewinnen. Und im Grunde kann man diese Stilwechsel ja immer nur retrospektiv beurteilen, also lange nachher und nicht dann, wenn sie passieren. Und meistens trägt es ihm dazu bei, dass man den Musiker dann mehr schätzt, weil der nicht das 50 Jahre lang das Gleiche gemacht hat. Das könnte man zum Beispiel den Stones vorwerfen, ja, die mittlerweile 60 Jahre Musik machen und immer nur dasselbe machen. Ja.
Eigentlich, ja.
Ja, sie sind damit erfolgreich, aber innovativ ist anders. Ja,
ja, bin ich bei dir. Wobei auf der anderen Seite, ich finde das Beispiel mit den Stones sehr gut, weil ich fürchte, dass die Jungs bei Weitem nicht so erfolgreich gewesen wären, wenn sie musikalisch experimentierfreudig gewesen wären. Und dass zum Beispiel der John Coltrane und der Miles Davis, jetzt zum 27. Mal heute bereits genannt, so experimentierfreudig waren und speziell der Miles hat dann seinen Stil sogar in ganz, ganz vielerlei Hinsicht über mehrere Perioden komplett verändert hat. und der John Coltrane abgebogen ist am Ende des Tages in den Free Jazz. Das schätzen wir zwar heute sehr, wir zwei und viele andere mit uns, aber ganz ehrlich, sie haben sich schon was angetan. Das hat sicher ihre Fangemeinde teilweise verschreckt. Sie mussten sich immer wieder neue Rezipientengruppen gewinnen. Und ja, die Plattenproduzenten waren sicher auch nicht super entspannt, wie der John Coltrane angefangen hat mit seinen Sheets of Sound.
Aber ich denke, sie konnten gar nicht anders. Ja,
das war in der normalen,
in der natürlichen Entwicklung so vorgegeben.
Ja, ja, die konnten nicht anders.
Und beim Art Blakey war es eben nicht so. Aber bevor wir zur Musik kommen, hast du ein paar biografische Daten vom Art Blakey? Ich muss zugeben, ich habe gar nicht nachrecherchiert.
Naja, ich hab schon erwähnt, er war Autodidakt, was seine Musik betroffen hat und ist eben zunächst am Klavier tätig gewesen, hat, bevor er musikalisch begonnen hat, im Bergbau gearbeitet. Also eine klassische Karriere der schwarzen US-Amerikaner, leider Gottes, in der damaligen Zeit, aber dann eben ein genialer Aufstieg durch seine Kreativität in die Musik. Er ist in seiner eigenen Band dann damals vom Errol Garner am Klavier abgelöst worden und hat sich daraufhin von nun an und bis zu seinem Hinscheiden, leider auch viel zu früh, aber immerhin erst 1990, dem Schlagzeug gewidmet, auf die ihm typische Art und Weise, wie wir schon erwähnt haben. Und einer seiner frühen Wegbegleiter war der Horace Silver, einer der genialen Bebop-Klavierspieler. Und der hat ihn eigentlich ist wahrscheinlich der Horace Silver der Gründungsmann der Jazz Messengers gewesen. Zumindest war er es gemeinsam mit dem Art Blakey. Und die erste Platte, mit der sie irgendwie auf sich aufmerksam gemacht haben, hat auch geheißen Horace Silver and the Jazz Messengers. 1954, glaube ich, ist die eingespielt worden. Übrigens mit dem Hank Mobley am Tenorsaxophon, dem Kenny Dorham an der Trompete. Das waren nämlich dann auch Wegbegleiter später beim Art Blakey und dem Doug Watkins am Bass. Aber die Geschichte, wie seine Jazz Messengers geworden sind, Stefan, glaube ich, kannst du zum Besten geben.
Naja, das ist das, was ich kürzlich wo gehört habe. Ich weiß, jetzt habe ich gerade vergessen, wo. Aber wenn wir jetzt unsere Diskografie durchgehen, die wir heute ein bisschen besprechen, fangen wir ja an mit einer Live-Aufnahme aus dem Birdland in New York, Volume 1 and 2. Das ist 1954 aufgenommen worden und dann 1956 erschienen. Und der Sinn dieser Konzerte war ja eigentlich, also das ist vom Alfred Lion, ist es initiiert worden, das ist der Mitinhaber und Gründer von Blue Note Records. Der Sinn war, dass die Blue Note Musiker, die er damals unter Vertrag hatte, sehr, sehr gute Musiker, aber er hat kein Geld damit verdient, ein bisschen bekannter macht. Ja. Und deswegen hat er aus den vielen Musikern, die er bereits unter Vertrag hatte, eine sogenannte All-Stars-Band zusammengestellt. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß jetzt, wer da alle dabei war. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es war jedenfalls am Schlagzeug der Art Blakey. Und diese Volume 1 fängt ja mit der Ankündigung der Band an. Also es war irgendeine Dame in Birdland, die eben die Musiker angekündigt hat. Und der Art Blakey hat ihr, wenn die Geschichte stimmt, ihr zuvor ein paar Dollars zugesteckt und hat gesagt, sag bitte nicht die Blue Note All-Stars, sondern sag Art Blakey and the Blue Note All-Stars oder Art Blakey and the All-Stars. Und genau das hat sie gemacht. Und das ist auch auf Platte verewigt. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn das dem Alfred Lion nicht recht gewesen wäre, dann hätte er ja das nicht auf die Platte nehmen müssen. Aber offensichtlich hat ihm das gefallen. Und vielleicht hat auch damals schon der Art Blakey seine Fähigkeiten als Bandleader zur Schau gestellt. Und deswegen ist er eigentlich ja dann auch Bandleader geblieben. Wenn auch nicht mehr unter den All-Stars, sondern unter den Jazz Messengers.
Ja, Und das, du hast eh schon etwas Entscheidendes da anklingen lassen, neben dem, dass er ein großartiger Schlagzeuger war, mit dem, was er gemacht hat. Darf man immer wieder dazu sagen, er war technisch und rhythmisch wirklich allererste Sahne, war er eben ein ganz, ganz ein großartiges Gespür gehabt dafür, mit den richtigen Leuten zusammenzuspielen, sich die richtigen, eigentlich durchwegs eher jungen Leute, und je länger er gespürt hat, desto jünger wurden sie in Relation zu ihm, an Bord zu holen. Wir werden ja noch viele von ihnen heute Revue passieren lassen. Also da hat er wirklich ein totales Gespür bewiesen, und im Grunde genommen ist es so, dass alles, was im Hardbop Rang und Namen hatte, oder sagen wir zumindest 70% davon, haben irgendwann einmal bei den Jazz Messengers vom Art Blakey gespielt. Übrigens die Night at Birdland sei da besetzungstechnisch auch gleich noch dazu genannt. Da hat er mit dem Clifford Brown an der Trompete gespielt, einer der ganz großartigen Trompeter, die viel zu früh verstorben sind.
Entschuldigung.
Alles gut, mein lieber Stefan. Zum Wohl. Und dem Lou Donaldson am Tenorsaxophon. Horace Silver hat damals das Klavier beackert. Und der Curly Russell war am Bass.
Gut, haben wir das auch geklärt. Ich habe inzwischen recherchiert, es gibt auch eine eigene Art Blakey-Homepage. Ja. Ich so aufs Erste hinschauen, ich glaube, ist nicht wahnsinnig empfehlenswert. Da kommt man dann auf andere Seiten, wenn man irgendwas anklickt, das ist ein bisschen seltsam.
Mhm. Na, du hast vollkommen recht. Ich habe auch geschaut, über den Art Blakey ist es nicht rasend viel im Internet zu finden. Was aber seiner Rolle eben nicht gerecht wird. Er war ein extrem populärer Musiker, und zwar nicht nur in seiner frühen Schaffensperiode, sondern weit über seinen Tod hinaus, wie dann eben der Neopop, das Neopop-Revival eingeläutet wurde vom allem voran vom Wynton Marsalis und seinem Bruder, dem Branford Marsalis, die übrigens auch auf einer wichtigen Platte, zu der wir immer noch kommen werden, mitgespielt haben.
Ja, aber Night at Birdland Volume 1 und 2, aus meiner Sicht sehr empfehlenswert. Also ich bin jetzt auch drauf gekommen, dass mir eigentlich die alten Sachen besser gefallen als dann die in den 60er Jahren gemachten. Es ist mehr Bebop, glaube ich, als Hardbop, soweit ich es in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
Du hast durchaus recht. Es ist ja am Anfang sicher eher Bebop noch gewesen und ist erst später dann ruhiger, soliger geworden.
Ja.
Vielleicht sei dazu gesagt, Stefan, ich glaube, wenn wir uns heute durchackern, sollte man dann zum Schluss vielleicht jeder... Also ich möchte es gern machen, sagen, aus diesem riesigen Werk vom Art Blakey, wo wir auch einige Platten heute natürlich nennen werden, würde ich dann schon gerne, ich sag mal, 3 oder 4 rausdestillieren, wo ich sage, diejenigen, die empfinden, gut, ich brauche von einem, der sich in seiner ganzen Karriere nicht allzu sehr geändert hat, jetzt nicht massenhaft mehr Sachen reinzuziehen oder gar zu kaufen. Es gibt schon ein paar Empfehlungen, wo man absolut nicht vorbeikommt. Und wenn man diese 3, 4 Platten aus meiner Sicht sich zulegt, dann wird man auch feststellen, wie vielseitig der Mann dann eben am Ende des Tages doch gewesen ist.
Gut, also A Night at Birdland, ich sag's jetzt gleich, es wäre eine meiner Empfehlungen.
Bin voll bei dir, sind wir uns einig, ja. Die nächste wäre zum Beispiel keine unbedingt zwingende Empfehlung für den, der sich nur wenig zulegen möchte, ist aber trotzdem eines seiner wirklich ganz, ganz tollen Einspielungen, war wieder eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 1955, At the Café Bohemia.
Die habe ich nicht auf meiner Liste.
Ja, wir haben nicht darüber gesprochen, aber mir ist danach
dann
eingefallen,
musst du was sagen dazu.
Die gehört zwingend hinein, weil sie, ich sage mal, sie ist auf jeden Fall von der Qualität her der Night at Birdland, finde ich, gleichwertig und ist deswegen charmant, weil es ist zwar wieder der Horace Silver am Piano, aber er hat da bereits angefangen, innerhalb von kurzer Zeit wirklich sich neue Leute reinzuholen in seine Musiktruppe. Und statt dem Clifford Brown an der Trompete ist da schon der Kenny Dorham dabei, auch einer der ganz Großen des Hardbop. Und statt dem Lou Donaldson tritt der Hank Mobley in Erscheinung, der ein langer Begleiter vom Art Blakey ist. Und der Hank Mobley ist für mich immer so eine signifikante Größe, weil der ja auch mit dem Miles Davis gespielt hat und im Grunde genommen aus meiner Sicht eine sehr unglückliche Karriere in der Band von Miles Davis zur damaligen Zeit hatte, weil die irgendwie nicht zusammengekommen sind. Und zwar wahrscheinlich genau deswegen, dass der Hank Mobley halt ein großartiger Hardbopper ist, der sehr, sehr gefühlvoll spielen kann, aber am Ende des Tages ist er halt irgendwo der wirklich avantgardistischen Seite von Miles Davis nicht Herr geworden. Hat aber mit dem Art Blakey großartige Musik gemacht, nicht zuletzt auf dem Café Bohemia verewigt.
Du sagst es so lustig, Hank Mobley. Für mich ist es der Hank Mobley.
Ja. Hank Mobley Dick.
Hank Mobley Wobbly. Also, liebe Leute, Hank Mobley ist das. Hat aber tolle Alben auch als Bandleader gemacht. Ja. Und wunderschöne Covers gab es da auch von Flo Rota. Candy for My Daddy ist auch, selbst wenn man die Musik nicht hört, gehört in jeden Plattenschrank. Ja.
Okay. Nein, vollkommen richtig, ja. Ja.
Tja, zum nächsten Album, ich glaube, das ist 1957 With Thelonious Monk, oder?
Naja, lass mir zumindest noch zwei einschieben, die glaube ich, so noch vorher entstanden sind. Das eine ist die Orgy in Rhythm, die deswegen sehr spannend ist, weil das ist eigentlich eine Percussion-Platte, wo er sich sehr, sehr viele Percussionisten reingeholt hat und nur einen, ich glaube, es ist ein Klavier an oder bei irgend ab und zu, aber vor allem ist auf der Flöte der Herbie Mann zu hören. Und ansonsten ist es wirklich eine total percussionlastige Musik, die wirklich auch nach heutigen Maßstäben wirklich sehr afrikanisch klingt. Allein schon deswegen muss man dem Art Blakey Dankeschön sagen, dass er in dem 1957 bereits so eine, wie soll ich sagen, eine afrikalastige Platte gemacht hat. Sehr lässig, ich mag sie sehr gerne. Ist aber eher etwas für den Spezialisten, weil es wirklich sehr, sehr perkussiv zugeht. Und es sei nicht unterschlagen, dass er im gleichen Jahr noch eine durchaus sehr interessante Platte gemacht hat, die in seinem Oeuvre, nämlich der Titel erscheint in seinem Oeuvre zweimal, und da kann man sich durchaus täuschen. Ich glaube, du hast genau diese und ich habe dann die andere.
Nein, stopp. Bevor du jetzt zur anderen kommst und zum Thema unterschlagen, ja. Genau, unterschlagen hast du sie nämlich mir. Ja, du redest da über Platten, die ich nicht kenne. Wie hat die jetzt geheißen, die letzte?
Die Orgy in Rhythm.
Wie schreibt man das?
Orgy, die Orgie. Orgy.
Ah, Orgy in Rhythm, okay.
Orgy in Rhythm, ja.
Wieso haben wir die erst jetzt behandelt? Puh, die erst jetzt?
Schwierige Frage. Ich glaube, weil sie mir einfach beim Vorgespräch nicht untergekommen ist. Da musst du unbedingt rein, Stefan, die wird da gefallen. Das ist wirklich lustig und das ist einfach absolut, absolut untypisch Art Blakey. Würde man nie glauben, wenn man es hört, dass das Art Blakey ist. Es ist wirklich echt ethnologisch. Die Schreinereien wie im Dschungel, um da um es ein bisschen... unkorrekt zu sagen, wirklich lässig, eine ganz lustige Musik. Würde man auch nicht verorten in die 50er Jahre, wenn du mich fragst.
Gibt es da noch irgendwo, glaubst
du? Ja, ich glaube, also als CD kann man sich jedenfalls abgreifen.
CD. Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, also irgendwo auf Discogs müsste man sie jedenfalls kriegen.
Ja, na okay, das ist interessant. Ja, und ich weiß schon, was du jetzt erwähnst, nämlich die Night in Tunisia. Mhm. Nein, ich habe die Night in Tunisia, die aus dem Jahr 1900, schlag mich tot, 60, ja.
Mhm.
Und du meinst es die 57 erschienene.
Genau, weil ich habe lange Zeit geglaubt, dass das dieselbe ist mit unterschiedlichen Covern, was ja oft vorkommt, dass die Platten mit zwei ikonischen, gerade bei Miles Davis immer wieder, dass die Platten in Amerika vielleicht und dann in Europa aufgelegt werden, dann hast du quasi zwei ikonische, wenn du willst, Originalversionen. Und ich dachte, dass es bei der auch so ist. Na, die sind nicht nur vom Cover unterschiedlich, das sind unterschiedliche Platten. Auf der ersten aus 57 ist nämlich der Johnny Griffin am Tenorsaxophon, der Bill Hartman, ein Mann, der ihn auch über viele Jahre begleitet hat, auf der Trompete, der Sam Dockery am Piano und der Spanky DeBrest am Bass. Gute Platten, muss ich sagen.
Okay, da, sich ist entscheiden auch, da ist auch Night in Tunisia drauf.
Ja. Mhm. Und sie ist sie ist, wie du gesagt hast, sie ist noch bebopiger als die spätere Night in Tunisia. Die dann übrigens aber mit Lee Morgan, Wayne Shorter, Bobby Timmons.
Genau, aber es ist schon seltsam, dass man innerhalb von 3 Jahren ein Album mit dem gleichen Titel aufnimmt. Also mit dem gleichen Albumtitel. Das eine ist sicher nicht bei Blue Note erschienen, die erste. Ne?
Du, ganz schräg, ganz
weiß
schräg.
Ich auch nicht,
es gibt auch keine Erklärungen dafür. Ja. Weder auf Allmusic noch sonst irgendwo eine Erklärung gefunden dafür. Die Leute nehmen es hin. Ja, ganz sehr lustig.
Ja. Gut, dann darf ich jetzt weitergehen mit einem Album, das ein bisschen aus der Reihe fällt. Weil es ist, also der Name ist With Thelonious Monk. Monk ist am Klavier. Dann Johnny Griffin am Saxophon und ein gewisser Mr. Hartman, ich glaube, der ist an der Trompete.
Ich habe ihn gerade erwähnt, Stefan.
Okay, sorry. Mit dem Album geht es mir so, wie es mir mit dem Coltrane Monk Album geht. Ja? Dieses Album ist ein gutes Album, das Monk Coltrane Album ist ein gutes Album, aber weder ist das eine von Coltrane noch ist das vom Garth Blake. Ja? Und zwar einfach nur deswegen, weil es werden Monk-Songs gespielt auf beiden Alben. Und in dem Moment, wo ein Album nur aus Monk-Titeln besteht, ist es für mich auch ein Monk-Album. Egal, ob der Art Blecke oder der Michael Mayer am Schlagzeug sitzt. Ja. Es ist so. Ja. Du hörst an und niemand, ja, also wenn du jetzt nicht der absolute Experte bist, würde, und ich sage dir nicht, was da läuft, dann sagst du, das ist ein Monk-Album. Ja. Du würdest nie auf die Idee kommen, dass das unter Art Blecke erschienen ist. Ja. Und das finde ich, hat seine kommerziellen Gründe, klarerweise. Das eine ist unter Coltrane erschienen, weil man den besser verkauft hat. Dieses Album ist unter Art Blecke erschienen, weil offensichtlich der besser verkauft wurde. Weil den Monk konnte niemand hören, wenn niemand verstanden hat. Ja. Aber seine Musik ist so speziell, es ist ein Monk-Album, ja. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ich finde deine Empörung irrsinnig herzig. Schließe mich dir vollkommen an. Das ist, wenn man das hört, ist es einfach Monk at his best. Aber am Ende des Tages, wurscht. Die Platten ist erschienen unter dem Label vom Art Blakey. Sie ist unverzichtbar. Sie ist vielleicht sogar die beste Platte, die der Art Blakey gemacht hat. Was jetzt gar nicht einmal
nur damit zusammenhängt. Das ist eine der besten Platten, die der Monk gemacht hat.
Das ist nämlich auch der Gag dabei. Richtig. Wenn du das hörst, es ist so erfrischend. Es ist so originell. Und er spürt auch der Thelonious, der ja seinen eigenen Stil hat und den eigentlich auch weitestgehend durchgehalten hat. Bei dem, den nimmt man es nicht so übel. Wir beide nehmen es ihm wahrscheinlich deswegen nicht so übel, weil seine Musik so schräg war, von vorn bis hinten und von Anfang bis Ende, dass auch wenn er stilistisch sehr gleich geblieben ist, einfach quasi, er war so eigenständig und so avantgardistisch in seiner eine Art Klavier zu spielen, das einfach Monk war. Und Monkisch ist ja auch zu einem richtigen Begriff geworden. Wie du sagtest, ich schließe mich an, eine ganz geniale Platte, Monk auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Und danke, dass er mit Art Blakey, Johnny Griffin hast du genannt, Billy Hartman auch, Spanky the Breast ist hier wieder am Bass. Also der Mann ist mir überhaupt noch nie untergekommen. Immer nur unter Art Blakey. Aber danke, dass es ihn gibt, weil er spielt da auch wunderbar in der Rhythmusgruppe.
Jo. Jetzt habe ich auf meiner Liste Moanin, das erste Blue Note Album. Und da gibt es wieder einen Bandwechsel. Da ist jetzt nämlich erstmals der Lee Morgan an der Trompete, Benny Golson am Saxophon und Bobby Timmons am Klavier, nehme ich an. Ja. Moanin ist deswegen extrem bekannt, weil der Titelsong Moanin ist eigentlich zur Signature von Blue Note Records geworden. Also jede Dokumentation, die man über Blue Note irgendwo sieht, die hat meistens im Titel oder zumindest im Abspann hörst du Moanin, ja. Und gehört, ist einer der großen Jazz-Klassiker. Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Ein zweiter, zu dem er dann noch später kommen, ist Caravan und der dritte ist A Night in Tunisia. Das sind ja diese drei Stücke mit denen ich Art Blakey verbinde, obwohl wahrscheinlich keins von denen von ihm selber geschrieben worden ist. Aber vielleicht weißt du das besser.
Nein, also ich kann jetzt auch nicht nachliefern, wer Moanin geschrieben hat. Schauen wir, wie schnell das Internet uns das sagen wird. Einer von uns beiden wird dann nachschauen können. ich würde nur erwähnen wollen, dass das hier möglicherweise nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal bei einer wirklich wichtigen Platte vom Art Blakey, der Jaime Merritt, so würde ich ihn aussprechen, am Bass erscheint, der auch auf ganz, ganz vielen Platten in den nächsten Jahren am Bass erscheinen wird und zu einem langjährigen Wegbegleiter vom Art Blakey wird und seine Sache wirklich sehr gut macht. Nicht nur hier auf Monin, das ist wahrscheinlich nicht nur die bekannteste, sondern auch die Platte, wenn man nur eine Format Blakey sich zulegen möchte, ist man mit der sehr gut bedient, weil sie auch, ja, sehr repräsentativ für seine Karriere ist. Wir haben übrigens jetzt nur sozusagen Zwischenbilanz. Wir haben bereits drei von vier oder höchstens fünf Platten, die man zwingend Format Blakey besitzen sollte, genannt. Also wenn man United Birdland, das eigentlich aus zwei Aufnahmen und auch aus zwei Schallplatten bestanden hat, das eine nimmt sozusagen mit der Birdland, der Monk-Platten und Monin, ist mir schon mal sehr, sehr gut bedient. Zum Wohle, mein lieber Stefan.
Oder, ja, sorry, liebe Hörer, ich habe ein bisschen angeschlagen mit Husten, aber wir müssen eine Sendung machen, sonst haben wir nicht so viel Zeit und wir wollen euch ja beliefern alle zwei Wochen.
Leute, ich kann euch gar nicht sagen, was der mir für einen Stress allerweil macht. Wir müssen ja sofort die nächste Aufnahme machen. Es ist unglaublich mit diesem Menschen.
Ja, und wir müssen jetzt den Bobby Timmons ein bisschen hervorheben, den ich jetzt so nebenbei erwähnt habe. Ich glaube Klavier, ja, er war Pianist und er ist Autor von Monin.
Ah, da schau her. Schön, ja. Danke für diese Zusatzinformation. Liegen wir vielleicht schnell eine Platte aus 1959 hinein, At the Jazz Corner of the World, die ich auch durchaus erwähnenswert finde, wenn auch nicht unbedingt sozusagen quasi jetzt zu den Platten, die man zum Kauf empfehlen könnte. Auch wieder mit dem Lee Morgan an der Trompete, dem Hank Mobley am Saxophon, wieder dem Bobby Timmons am Piano und dem Jaime Merritt am Bass. Eine vielleicht ähnlich wie die Café Bohemia, mit dem Unterschied, dass, glaube ich, die Jazz Corner of the World ist, glaube ich, auch live. Da ist er eigentlich sehr, sehr oft sehr gut gewesen. Also auch eine aus meiner Sicht erwähnenswerte Platte. Ich weiß nicht, ob du in die mal reingehört hast, Stefan.
Ja, auch die hast du nicht auf die Liste gesetzt.
Ja, übler Typ.
Gut, aber die nächste ist wieder auf der Liste und hatten wir schon erwähnt, A Night in Tunisia. Mhm. Genau, die habe ich heute Vormittag gehört. Ich habe da eine sehr schöne Ausgabe. Schaut sehr original aus, ist jetzt keine amerikanische Pressung, aber ist auch ein anderes Blue Note Label.
Hast du es von dir liegen? Zeig mal her.
Ich habe es nicht von mir liegen. Mhm. Jetzt deutsche Pressung, glaube ich. Mhm. Aber auch wie der Karton zusammengeklebt ist. Und es deutet alles auf ein früheres Original hin. Ja, das sowieso, ja. Mhm. Das ist eh klar, aber ich meine jetzt das Label auf der Platte selbst.
Ja, mit dem Stefan gerade meine hingehalten und wir tun da mehr oder weniger optisch miteinander kommunizieren.
Ja, A Night in Tunisia, also ich habe es jetzt seit längerer Zeit wieder mal gehört. Die Band ist hier, die Band ist wieder leicht geändert. Der Lee Morgan ist also nach wie vor an der Trompete und den erwähnen wir jetzt nicht mehr, weil der ist bis zum Mosaik weiterhin an der Trompete tätig. Da kommt jetzt ein junger Wayne Shorter dazu, der sich hier seine Sporen verdient. Und ich muss sagen, das ist ein Album, das mir wirklich, wirklich gut gefällt.
Mhm. Ja, du wirst ja vielleicht auch noch zu einem Art Blick.
Nein, das werde ich nicht. Weil ab jetzt stinkt es ordentlich ab. Ja. Aber
naja.
Bis dahin, und wir sind jetzt noch in der frühen Phase, das ist jetzt 60, da konnte ich der Musik schon einiges abgewinnen.
Also ich muss dich lügen strafen, nämlich gleich mit einer der nächsten, weiß ich jetzt nicht genau, da sind ja da immer da streiten dann die Experten wegen des Aufnahmedatums und des Veröffentlichungsdatums, ob es die nächste ist, aber meine nächste auf der Liste wäre nämlich eine Impulse, mit dem seltsamen Titel Art Blakey, mehrere Rufzeichen, Jazz Messengers, noch mehr Rufzeichen.
Bevor du weiter tust, also erstens einmal wäre die Frage, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, ich stelle sie trotzdem in den Raum, warum haben wir jetzt plötzlich ein Impulse-Album? Ja, Die Monk war noch auf Atlantik, ja. Dann denkst du, dass du mit Monin zu Blue Note wechselst, weil alle anderen Alben Also 1919 war Blue Note und 1961 war überhaupt ein extrem produktives Jahr. Mhm. Also ich habe da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aufnahmen, die alle irgendwann später erschienen sind, aber alle offensichtlich 1961 aufgenommen wurden. Mhm. Mhm. Alles auf Blue Note bis auf dieses eine Album.
Ja. Ja, das ist genauso ein Rätsel wie der Umstand, dass ihm die Plattenfirma hat durchgehen lassen, dass er A Night in Tunisia oder Tunisia zweimal ja. innerhalb von wenigen Jahren zum mhm. Titel einer seiner Platten macht. Also ist vollkommen unklar. Auch dazu gibt es eigentlich, zumindest auf die schnelle Recherche im Internet, nicht wirklich irgendwelche Informationen. Aber ich würde sagen, wichtig ist, dass die Platten wirklich gut ist. Sie ist nicht leicht zu kriegen, wenn man sie auf einer Plattenbörse mal in einem schönen Zustand sieht, sollte man, glaube ich, unbedingt zuschlagen. Tolle Musik, ist ja auch kein Wunder. Die Herren, du hast sie, glaube ich, eh schon genannt. Der Curtis Fuller ist
Fuller,
hier.
Da ist der dabei, ja.
Genau, muss man, vielleicht muss erstmals
man,
dabei.
Muss man großer, hervorheben.
Ja, ja. Ein Trombonist, der jetzt dann ab diesem Zeitpunkt oder schon knapp davor, falls da noch irgendwo ein Plättchen dabei gewesen ist, das wir jetzt nicht erwähnen, mit von der Partie ist. Und also insbesondere finde ich, ob jetzt der Lee Morgan oder der Freddie Hubbard, wir haben ihn, glaube ich, schon erwähnt, an der Trompete ist, aber von dem Moment an ist der Wayne Shorter für viele Jahre der Standard auf dem Tenorsaxophon und der Curtis Fuller auf der Trombone, und das ist einfach spannend. Und du hast es eh schon gesagt, jetzt geht es dann los, 61.
Ja.
Also was ihr damals für, was die da für einen Run hatten, und da tut man sich wirklich schwer. Ich habe keine von diesen Platten, die jetzt als nächstes besprochen werden, quasi auf der Hotlist, aber es tut echt weh. Es tut wirklich naja, weh, dass man sie nicht auf die Hotlist setzt, weil es sind wirklich.
Ich finde es nett. Also, wir sind, vielleicht kann ich jetzt grundsätzlich zu meinem Unbehagen was sagen. Wenn man jetzt, ich glaube, vor allem zu dem Album, das passt das eh sehr gut dazu. Wir haben jetzt hier drei Musiker an Blasinstrumenten. Also ich wiederhole es nochmal, Lee Morgan an der Trompete, Wayne Shorter am Tenor und den Curtis Fuller an der Posaune. Und das zeichnet ja diese Jazz Messengers für mich sehr aus, dass du mit dieser Besetzung einen Dreiklang hast, ja, eine wunderbare Bläserharmonie, die natürlich dann sich wieder aufgliedert in Soli, die hintereinander angetreten werden. Aber die Hauptmelodie ist halt immer ein Dreiklang. Ja? Und der Dreiklang funktioniert für mich wunderbar. Also vor allem mit diesem Saxophon, Trompete und Posaune. Und das macht ja diese Musik so eigenständig auf die eine Art und Weise. Und das funktioniert auf diesem Impulse-Album sehr, sehr gut. Aber wenn ich jetzt dann weitergehe und jetzt dann noch drei Blue Note-Alben aus demselben Jahr auflege, dann komme ich irgendwann zu dem Schluss, so jetzt ist es langweilig, jetzt wiederholt ihr euch. Ja? Oder die Arrangements wiederholen sich. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, brauche ich wirklich alle Alben oder reicht es nicht, einfach das Beste zu nehmen und es dabei zu belassen? Ja? Und das ist das, was ich das war mein Unbehagen überhaupt, was den Ort Blake betrifft, und man dachte, ich muss mir durch das ganze Werk durchhuchen und ich weiß jetzt schon, das wird mir irgendwann fad, und genau das ist passiert. Ja. Ja.
Ich höre dir neugierig zu und kann dem durchaus was abgewinnen. Ich würde sagen, wir haben es ja auch dabei belassen zu sagen, wir dampfen das ein auf einige wenige Platten. Es ist einfach musikhistorisch interessant. Ich kann dazu sagen, ich habe all diese Platten, wir werden es jetzt dann auch gleich nochmal erwähnen, die da in dieser kurzen Zeit entstanden sind, alle mindestens einmal aufmerksam durchgehört im Laufe meiner vielen Jahre Musik hören. Und man müsste sich fast den Tort antun, du hast es wahrscheinlich teilweise jetzt getan beim Vorbereiten auf die Sendung, sich zumindest dann teilweise durchzuhören. Wenn man sich die alle im Stück hintereinander anhört, wäre es interessant herauszufinden, ob es wirklich so ist, dass sie da ideenlos gewesen sind. Ich glaube es nicht.
Nicht ideenlos, aber du kannst irgendwann es nicht mehr unterscheiden, in welchem Album du gerade bist. Ja? Und es wird halt dann langweilig, ja? Weil es halt eine Kontinuität ist, wie wir richtig festgestellt haben, aber keine Innovation.
Ja,
und wenn du die einzelnen Musiker anschaust, im Grunde, also über Bobby Timmons kann ich jetzt nicht viel sagen, und wie es mit dem Curtis Fuller weitergegangen ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der war halt eher Begleitmusiker. Der ist das erste Mal mir aufgefallen bei dem Blue Note Album von Coltrane, nämlich Blue Train, hat der Curtis Fuller eine wesentliche Rolle gespielt. Der Wayne Shorter, ja, der ist ja, gut, das steht für sich, über den braucht man nicht sprechen. Aber wenn du den Lee Morgan nimmst, der ja auch sehr, sehr populär war in den 60er Jahren und viele Platten als Bandleader aufgenommen hat, der hat auch keine Innovation gehabt. Das war eine Kontinuität, aber die Platten waren letztlich auch langweilig. Also wenn der Lee Morgan nicht The Sidewinder aufgenommen hätte, würde den heute wahrscheinlich überhaupt niemand mehr kennen. Würde jetzt mal behaupten. Ja.
Da würde ich mich schon deswegen entgegenstellen, weil du hast den Hank Mobley durchaus würdigend erwähnt, Hank Mobley Dick. Also zumindest ist das Gleiche für mich sogar noch mehr, gilt das für den Lee Morgan. Der hat ein paar sehr, sehr großartige Platten unter eigenen Namen gemacht. Aber ja, natürlich, Hardbop ist Hardbop. Und der hat eine gewisse Stilistik und auch eine gewisse, weil er sich sehr, sehr stark in der harmonischen Jazzwelt abspielt und weniger in der modalen. Und damit sind natürlich auch die Möglichkeiten zum Solieren eingeschränkt, weil sie auf der klassischen Funktionsharmonik aufbauen und eben nicht wie auf den Skalen wie in der modalen Musik. Da ist dann viel mehr möglich, wie der Miles Davis oder der John Coltrane bewiesen haben. Aber innerhalb dieses harmonischen Klangkosmoses funktionieren die halt toll. Und nachdem es einen Markt gegeben hat, der geradezu danach geschrien hat offensichtlich, kann man sich auch erklären, was der Art Blakey da in diesen wenigen Jahren alles rausgeschossen hat. Jetzt nennen wir es endlich einmal, damit auch die Leute wissen, wovon wir reden.
Gut.
Es ist einmal Mosaik, Roots and Herbs aus meiner Sicht, The Freedom Rider, The Witch Doctor, alles Aufnahmen aus 61.
Und dann ging es Delight.
Das ist, auch aus 61. Wäre bei mir, okay, sperre jetzt auf 62, Buhuainas Delight und Caravan.
Caravan ist 62, ja.
Ja, und dann 63, You Get Zu, diese Platten, hätte ich gesagt, würde ich auf keine einzige wirklich verzichten wollen. Muss man nicht haben, wenn man kein Blakey-Fan ist. Sind alles keine Platten, die ich in die Hotlist hineingeben würde, aber sie seien erwähnt. Und zusätzlich erwähnt sei noch, dass der Reggie Workman auf einzelnen dieser Platten dann am Bass erscheint. Ja, und dann geht es eh schon in unserem Geburtsjahr weiter mit der wichtigsten Platte neben der Monk aus meiner Sicht. Aber so weit sind wir vielleicht noch nicht, wenn du noch was sagen möchtest,
Steffen. Nein, ich möchte zu denen nichts sagen. Ich habe da tatsächlich, es ist eine Abwechslung von temporeichen Stücken und Balladen. Es ist unterhaltsamer Hardpop, es ist gute Bläserarbeit, aber es ist insgesamt für mich alles ein bisschen Einheitsbrei. Und wie gesagt, wenn ich die Periode erste Hälfte 60er Jahre haben will vom Blakey, dann würde ich mich beschränken auf das Impulse-Album.
Ja.
Genau.
Die nächste ist definitiv eine, die für mich auf die Shortlist gehört. Und der Name ist eigentlich Programm innerhalb des Blakey-Kosmoses. Sie heißt nämlich Free for All. An der Trompete ist inzwischen ganz beständig der Freddie Hubbard, nach wie vor der Wayne Short am Saxophon, Curtis Fuller am Trombone und die Herren Walton und Workman mit dem Art Blakey gemeinsam in der Rhythmusgruppe. Und die ist aber auch schon alleine wegen unseres geliebten Wayne Shorter super spannend, weil der Wayne zu der Zeit halt auch schon nicht mehr anders konnte, als sich in Richtung der neuen Strömungen im Jazz zu bewegen. Und da hörst dieser Platte, wie der Name eigentlich schon sagt, Free, an, dass der Short da schon gar nicht mehr im harmonischen Konzept bleiben konnte und immer wieder, obwohl das Ganze sich immer noch im klassischen Hardbop-Kosmos bewegt, ist der Wayne Shorter für mich in seinen Soli schon teilweise sehr, sehr spannend und zeigt an Klänge, an das, was dann später kommen wird, mit dem Miles Davis. Also eine
ja, ich glaube, das ist jetzt nicht erwähnt, aber es ist der Shorter ist ja die Kontinuität, die Alben betreffend. Aber der Lee Morgan ist jetzt ersetzt durch den Freddie Hubbard. Ne?
Ja.
Ja.
Ich schon glaub, längere Lee Zeit.
Lee Morgan ist dann auch jetzt schon auf Bandleader wegen unterwegs.
Mhm. Mhm. Ja. Also diese Phase, die über mehrere Jahre geht, wo eben der Hubbard und der Shorter zusammenspielen mit dem Curtis Fuller, ist für mich in Summe gesehen trotzdem die spannendste, auch wenn sie da total viel rausgehaut haben. Und natürlich, ja, wenn man das Ganze auf einem Stück hört,
Es ist ein bisschen ein Soundbereich. Vielleicht ist nochmal ein bisschen korrigierend, weil du gemeint hast, ich habe den Lee Morgan da jetzt zu weit runter geredet. Das wollte ich gar nicht. Ja. Das stimmt schon. Der Lee Morgan hat schon das eine oder andere Album gehabt. Ja. Es war dieses Sidewinder und es war dann Ende der 60er Jahre, gibt es da also tolle Aufnahmen aus dem Lighthouse. Aber er hat so viel gemacht, ja, wie der Hank Mobley viel gemacht hat. Ja. Und es ist ja dann trotzdem nur 2, 3, die übrig bleiben, die man haben kann. Ja. Das meinte ich. Also es ist immer so ein kleiner Ausschnitt, der dann übrig bleibt für mich. Im Gegensatz, ich will es nicht den Miles Davis wieder überstrapazieren, aber das Miles Davis Quintett hat halt, 6 Platten rausgebracht in der zweiten Hälfte oder um die Mitte der 60er Jahre und die sind alle halt unverzichtbar. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich bin ja
und,
eh bei
und
dir.
Das ist, im Grunde war es ein bisschen eine Quantität vor Qualität.
Ja, nein, aber das ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass, wir haben es eh schon öfter heute indirekt oder sogar direkt gesagt, dass halt der Hardbop wahrscheinlich im Jazz hat sich gut verkauft, ist daher sozusagen quasi über Jahrzehnte an der Tagesordnung gewesen. Ich würde daher jetzt auch alles, weil der Art Blakey hat ja, wie wir schon gesagt haben, jetzt bis in die 90er Jahre weiter gewirkt und ist viel live aufgetreten, hat durchaus auf eigene Faust und in anderen Zusammensetzungen neben den Jazz Messengers auch gute Platten gemacht. Alles für mich. Oh, da bin ich dann inzwischen auch da ziehe ich meinen persönlichen Plafon ein. Das brauche ich dann auch schon alles nicht mehr. Bis auf eine Platte aus dem Jahr 1983, die irgendwie implizit genau das ein bisschen einläutet, was wir jetzt eh schon gesagt haben. Hardpop ist über Jahrzehnte nicht nur durch den Art Blakey, die Standard-Jazz-Musik gewesen, wenn man so will, auch in der Zeit, wo andere wie der Miles und der John und viele, viele andere sehr, sehr spannende Wege gegangen sind in Richtung Free-Jazz, Ethno-Jazz, kammermusikalische New-Thing-Dinge, ist eben der Hard-Bop im weitesten Sinne so die Standard-Größe gewesen und 83 hat er bis zu einem gewissen Grad das Zepter eigentlich fast weitergegeben mit seiner Platte Keystone 3, der Art Blakey, nämlich an seine Mitmusiker, an den Wynton Marsalis und den Branford Marsalis, die da seine Musiker auf den Blasinstrumenten waren. Und Wynton Marsalis, der Rest ist ja eigentlich Jazzgeschichte, ist ja der das Publikum am stärksten gespalten hat in den 80er und 90er Jahren, eigentlich bis heute, weil viele sagen, dass er sozusagen Retro-Musik macht, weil er im Grunde genommen auch nichts anderes macht als Hardpop.
Ja, ich habe das Album gehört, trotz der Marsalis, trotz der Marsalis-Brüder Mitwirkung hat mir das Album relativ gut gefallen. es ist ganz ehrlich, es ist eine Live-Aufnahme und es ist ein gutes Album. Ja, ich würde mir es nicht unbedingt kaufen, aber erstaunlich für 1982, zumindest nach meinen Aufzeichnungen. Weißt du, warum das Keystone 3 heißt? Gibt es auch ein Keystone 2 und 1? Oder?
Gott, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ist das nächste große Mysterium im Musikkatalog von Art Blakey, das nicht aufgeklärt wird heute von uns. Ich möchte nur dazu schicken, weil das jetzt vielleicht so geklungen hat, ich bin nicht ganz so kritisch wie der Stefan, was die Marsalis-Brüder betrifft. Ich schätze beide sehr und ich finde, dass gerade der Wynton Marsalis eine ungeheuer spannende Musik macht. Für mich persönlich sogar spannender, gerade in den 80er Jahren, für mich persönlich 80er, 90er Jahre, persönlich spannender sogar noch als der Art Blakey am Ende des Tages, weil er auch technisch so grandios war und so kreative Bebop-Soli abliefert, die ich irrsinnig schätze. Und wenn man darüber hinweg sieht, dass er sozusagen quasi einfach im klassischen Jazz verhaftet ist, was ich gerne tue, weil es gibt so viele großartige Free-Jazz-Musiker, New-Thing-Musiker.
Ja, das stimmt schon, man darf ihm das eh nicht vorwerfen. Ja. Also,
dass er die Tradition gewahrt hat, ist schön. Das ist, so ja, ist er, das darf ist ja parallel laufen.
Er ist ja ein großartiger Musiker. Ja. Der kann ja letztlich jede Musik machen, die er will. Ja. Das stimmt.
Das finde ich total nett, dass du den Musikern ihre Musik machen lässt. Also liebe Musiker da draußen, ihr habt die Genehmigung vom Stefan.
Man kann vieles kritisieren, ja. Sicher kann man seine. Und ich habe das immer kritisiert, ja, dass ich ihn für konservativ halte. Das stimmt ja auch, ja. Aber andererseits soll er es machen, wenn er will. Ja. Und wenn die Leute es kaufen wollen, sollen sie es tun. Ja. Es ist nichts dagegen einzuwenden. Er ist ein hervorragender Musiker und darum geht es ja letztlich.
Ja, bin bei dir. Schaue auf die Uhr, stelle fest, dass diese Böse uns unsere lieben Zuhörer bald vertreiben wird.
Ja, hör mal auf.
Ich kann nur sagen, ich möchte dir noch ein
würdigendes
Wort...
Wer hat an der Uhr gedreht?
Ja, genau. Aber ein würdigendes Wort meinerseits noch an dich, mein lieber Stefan, weil du hast tapfer durchgehalten.
Ein entwürdigendes, hast du gesagt.
Ein würdigendes Wort.
Das nehme ich doch gerne.
Ja, weil ich meine, da hat hier, Gott sei Dank, sind wir hier virtuell unterwegs, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, sonst hätte uns der Stefan seine Viren entgegengeschleudert, aber er hat tapfer durchgehalten, danke dafür. Wirst du dich trotzdem noch unendlich mutig hinschleppen wollen zu den Empfehlungen, mein lieber Stefan?
Wenn du das machst, also diese Empfehlungen vom Art Blecke.
Ja.
Okay, wenn du die Schlussworte übernimmst, Becker, dann will ich mal reden, dann gerne. Also, ich nehme mal das Thelonious Monk-Album raus, weil es ist immer ein Monk-Album, kein Blecke-Album. Mhm. Ich würde bei A Night in Tunisia und Monin bleiben.
Alles
reicht
gut.
Aus meiner Sicht, wenn ich wirklich jetzt nicht der große Hardbop-Fan bin und sage, okay, ich möchte jetzt vom Art Blecke was zu Hause haben.
Ich würde noch Free for All und die Monk-Platte dazu mischen und dann sind wir auch schon wieder einig. Und damit möchte ich euch nur noch sagen, wo ihr uns hören könnt, nämlich auf letscast.fm. Dort gibt es auch die Möglichkeit, E-Mails zu hinterlassen. Weiters auf meinmusikpodcast.de. Beides gratis abrufbar. Natürlich auf Spotify. Dort gibt es auch die Playlist, die der Stefan immer akribisch zusammenstellt. Natürlich auch auf Apple Podcast, alles ist gratis und damit entlassen wir euch wieder mal in den persönlichen Musikkosmos. Hört möglichst viele Platten und genießt sie. Alles liebe Stefan, alles liebe ihr da draußen, euer Dieter. Baba.
Dem kann ich mir nur anschließen. Bis zum nächsten Mal. Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.